Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Willkommen zur postösterlichen Ausgabe von Duo Digitale. Ich dachte mir, ein Gedicht hatten wir schon lange nicht mehr. Also los. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Das war noch nichts. Zu Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. Nun freue ich mich auf Pfingsten, nicht im Geringsten. Ja, das konnte und kann bis heute nur einer, nämlich nicht ich und auch nicht Marcel Brin-Döpke, obwohl, wer weiß, nämlich der gute alte Heinz Erhardt, den wir immer wieder gern bemühen, hier im Podcast, aber auch sonst in unserem WhatsApp-Chat, im Du-Digitale-WhatsApp-Chat, quasi quillt es nur so von über vor Heinz Erhardt zu teasen, immer wieder schön. Ich, im Gegensatz zu Cornelia, werde ja heute glücklicherweise nicht versetzt, heißt zwar Marcel und nicht Cornelia, dafür ist er aber treu an meiner Seite, in guten wie auch in richtig guten Tagen, der E-Commerce-Poet und Wortakrobat der Digitalbranche, Marcel Brin-Döpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex. Also, dass du hier direkt mit Heinz Erhardt eröffnest, ist ein starkes Stück. Doch zum Glück hab ich's geahnt, drum sei ermahnt. Wenn das jetzt heute so weiterläuft und sich der Wortwitz häuft, dann muss es fachlich echt gut bleiben, weil sich sonst unsere Hörer reiben. Am Klamauk im Digitalen, das kannst dir nicht ausmalen. Drum sag geschwind, was ist heut heiß? Was ist der neueste Scheiß?
Komm. Also vergiss den guten alten Heinz. Ab sofort, alle, die ihr zuhört, Erhardt, auch wenn es mir schwer war, ist passé.
Wir haben ja den Heinz-Erhardt-Park in Hamburg. Ich laufe auf seinem Grab.
Wow. Ja, du warst heute offensichtlich länger dort spazieren. Fantastisch. Also ich nehme das jetzt ein bisschen auch als Wertschätzung und Geschenk an, weil ich liebe Gedichte und es war schön. So.
Geht nicht über den guten alten Heinz, muss man schon.
Das war's heute. Dankeschön. Nein, natürlich nicht.
Besser wird's nicht.
Wir sind ja jetzt schon in Episode 28. Was mehr als es Star Wars Filme gibt. Es ist tatsächlich mehr. Wenn man die Serien mitzählt, vielleicht nicht. Aber noch nicht ganz gute Zeiten, schlechte Zeiten Level. Das wollen wir aber bitteschön ja hoffentlich erreichen. Irgendwann 1000. Folge und so. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen noch mehr auf. Und dafür aber länger. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Sondern wir wollen ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbringen. Wir haben ein paar Folgen, dann wird es auch länger dauern und da haben wir Gäste und dann wird auch mal länger gesprochen. Aber wir wollen dazwischen jetzt auch wieder mehr Episoden aufnehmen, die mehr Geschwindigkeit haben, mehr Snacks, mehr Duo in Hochgeschwindigkeit. Und das probieren wir jetzt heute mal aus. Also keine Angst, wir sind nicht in 7 Minuten fertig. Ein bisschen nehmen wir uns schon die Zeit. Aber wir wollen gucken, dass wir so unter einer halben Stunde bleiben hier, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, und dafür öfter kommen. Also wir machen das einfach jetzt so. Oder eben in Tankstellenzeit gerechnet, wir wollen schneller sein als die nächste Erhöhung des Superpreises, weil Mittag ist ja rum. So,
Mittag ist
deswegen
rum, ja.
Kürzer, aber schneller. Was sagen wir dazu?
Kürzer, aber schneller. Ja gut, wenn ich das höre, erinnert mich das natürlich an, richtig, Lionel Messi, der ist ja auch relativ kurz und relativ schnell, von daher freue ich mich auch auf das neue Format, bin gespannt, wie es ankommt. Jetzt kann man uns auch gefahrlos nach einer halben Stunde einfach abdrehen, das ist ja gut. Wenn dann ohnehin Schluss ist. Von daher ist ein bisschen snackable Content wahrscheinlich gar nicht mal schlecht.
Ja, jetzt kommst du mir natürlich mit Messi als Real Madrid-Fan. Warst du groß in meinem Herzen, jetzt muss ich dich leider wieder raussetzen, aber gut. Aber naja, weißt du was, es passt eigentlich ganz gut zu dem Thema heute, das wir uns vorgenommen haben, weil der Messi, der ist ja auch klein, ne? Und der braucht ein kleines Fahrrad. Nämlich.
Absolut.
Und so wie so ein Pookie-Fahrrad. Das wäre super für ihn. Wahrscheinlich hat er welche für seine kleinen Messis. Aber Pookie, das ist das Thema heute. Wer kennt's nicht? Wir haben hier einige rumstehen bei mehreren Kindern, aber zugegeben, einige davon auch gebraucht, gekauft und schon wieder verkauft. Der Pookie-Schwarzhandel ist, glaube ich,
du
ganz
bist ein
groß.
Händler. Ja.
Ich bin quasi ein Händler. Und jetzt hat uns in dem Zusammenhang nicht im Zusammenhang mit meinem Schwarzhandel, sondern im Zusammenhang mit Pookie eine Meldung erreicht, die wir dringend hier diskutieren wollten, weil da steckt vielleicht auch mehr dahinter. Nicht nur für Pookie, sondern für die Branche. Worum geht's hier im Kern? Puki hat Brancheninsidern zufolge ein Marktplatzverbot erlassen. Das ist erstmal die Bild-Headline daraus. Es heißt, dieser Puki-Traditionshersteller, diese Fahrräder und Roller, will halt mehr Kontrolle über das Markenimage und das Preisgefüge zurückgewinnen, wenn es denn jemals verloren hat, offensichtlich. Hintergrund, Puki, also Hintergrundanfragen auch dieser Medien, keine Reaktion von Puki. Das kann jetzt bedeuten, ist nicht, deswegen sagen wir nichts. Oder, und das glaube ich eher, scheint echt ein heißes Eisen zu sein, weil, und das ist so ein bisschen der Clou in der Sache, das könnte eventuell ein Kartellrechtsproblem sein. Jetzt sind wir hier, weiß Gott, keine Juristen, aber man muss das Thema natürlich ganz kurz anreißen. Die Hintergründe sind die, dass Puki einigen seinen Händlern untersagt, Produkte auf Drittmarktplätzen wie Amazon, eBay etc. zu verkaufen. Heißt, die meisten Händler dürfen Puki-Räder nur noch über ihre eigenen Online-Shops oder im stationären Laden anbieten. Und nur ein paar so handverlesene Gruppe oder eine Gruppe von Händlern darf weiterhin dort verkaufen und erhält die Erlaubnis von Puki. Und wer sich nicht daran hält, der wird dann nicht mehr beliefert. Jetzt ist klar, ne, was steckt dahinter? Schutz des Markenimages, Vermeidung von Preiskämpfen. Man hat ja sein Fahrrad an den Händler verkauft und die Händler in bestimmt an dem Preis unter Umständen auf dem Marktplatz.
Ganz sicher sogar.
Ja, und unter Umständen ist das ein großer Punkt, kommen wir gleich drauf. Qualitätssicherung, klar, fachgerechte Endmontage, Puki legt da viel Wert drauf. Made in Germany ist, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, also dieser Qualitätsstandard ist definitiv ein Thema. Jetzt gibt's aber da so ein Problem mit selektivem Vertriebssystem, Diskriminierungsverbot und man kann jetzt die Juristerei hier runterbeten, von wirklich ich nicht viel Ahnung habe. Deswegen lassen wir das mal so an der Seite stehen, dass es da tatsächlich nicht nur um eine strategische Entscheidung geht, die keinen Effekt hat, sondern es geht um etwas, das unter Umständen echt zu rechtlichen Problemen führt oder eben nicht. Also wir gucken mal, wie es ausgeht. Das werden wir heute nicht entscheiden, aber wir können natürlich ein paar Aspekte da mit einbeziehen. Und da geht's dann zum Beispiel auch, gibt's ein Coty-Urteil, habe ich recherchiert, wo es zwischen Gebrauchsgegenstand und Luxus, da gelten dann auch wieder andere Regeln. Bei dem einen gilt dann ein EU-Recht, bei dem anderen gilt, also es ist wirklich, wie man das ja auch ein bisschen kennt und leider ja auch immer befürchtet, wenn es dann da um tatsächlich rechtliche Dinge geht, wird's dann auch komplex und da sind wir nicht die Richtigen, in die Tiefe zu gehen.
Da wird's dann messy.
Ja. Ja. Da wird's richtig messy, ja. Aber jetzt mal noch schnell, Lionel. Du wolltest noch was sagen.
Ich wollte was sagen, genau. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Puki auch einer der berühmtesten finnischen Fußballer ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber spielte mal, glaube ich, bei Schalke, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir haben ein
Der war aber gar nicht so klein.
Der war relativ groß. Der hat alle Haare verloren. Der hat neulich seine Nationalmannschaftskarriere beendet.
Timo Puki, oder so hieß er, ne? Nee,
Timo Puki, genau. Fing mit deiner Frisur im Blond an, endete bei meiner. Ungefähr. Also, das ist schon. Auch für ihn unglücklich gelaufen. Ja, in der Tat. Also die Kartellrechtsfragen sind natürlich sehr komplex. Das ist ungefähr so wie Mehrwertsteuer beim Kaffee im oder außerhalb des Cafés mit Kuhmilch, nicht Kuhmilch und so weiter. Also sehr, sehr komplex. Da würde ich auch empfehlen, dass sich dazu nur Leute äußern, die Ahnung haben. Ich glaube, dass es aber nichtsdestotrotz ein spannendes Thema ist, unabhängig von der Frage, ob Puki das jetzt richtig macht oder nicht. Das wissen wir alles nicht. Die Annahme ist, vielleicht haben sie doch dann eher so die normative Kraft des Faktischen genutzt. Ne? Es gibt ja durchaus andere Lösungen, wie man das auch machen kann, dass es dann mehr oder weniger nicht so offensichtlich ist. Sondern für uns ist ja aus einer Digital- oder Marktplatzsicht eben so ein bisschen die Frage, was heißt denn das für Marken? Welche Rolle spielen Händler eigentlich dabei? Warum ist das eigentlich spannend? Macht das überhaupt Sinn, ne? Also seine Händler zu vergrätzen? Macht es aber auch Sinn, seine Lieferanten zu vergrätzen? Ne?
Jetzt fängst du ja mit ganz vielen Fragen an, die du dir ja selbst beantworten kannst.
Ach so, schade.
Aber ja. Jetzt nochmal, also ich muss das nochmal ganz kurz runterbrechen für mich. Also von rechtlich haben wir jetzt gesagt, das ist ein Riesending unter Umständen, aber das ist nicht unser Thema. Es geht ja letztlich ein bisschen um die alte E-Commerce-Frage oder Marktplatz-Frage in dem Fall, die wir auch kennen, ne? Thema D2C versus Wholesale versus eigener Shop. Da habe ich auch viele Brindöpkische Anschlussfragen, um dich hier mal zu zitieren. Und da geht's schon mal los. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nur mal zum Verständnis, ja. Also ich bin jetzt Otti und ich stelle Fahrräder her und der Sportmeier kauft mein Fahrrad. Der Sportmeier hat aber auch einen Amazon- und eBay-Account und der Sportmeier sagt jetzt, Mensch, das Otti-Fahrrad, Das ist super, das habe ich für 20 eingekauft. 59 Listenpreis, bei Amazon haue ich es für 49 raus, weil die anderen machen 53, der Sportmüller. Es ist letztlich unter Umständen das, um was es geht. Und ich verschicke das in meinem eigenen Karton, zusammenbauen können es die dann selber. Und Otti würde aber sagen, nee, also bei uns ist es ganz anders. Wir schicken das richtige Werkzeug mit, wenn wir es selber verschicken und so weiter und so weiter. Ich glaube, nur um das für alle nochmal begreiflich zu machen, so habe ich es nämlich heute auch meiner Tochter erklärt, was sie gefragt hat, über was redet ihr eigentlich immer so im Podcast? Und habe ich ihr das so erklärt. Dann hat sie es verstanden. Meine erste Frage ist an dich. Ist das eigentlich ein Präzedenzfall, den wir ja haben? Oder und ist deshalb vielleicht gerade so das ein bisschen heiß? Oder gab es das schon öfter? Ist das ein Ding, das immer wieder passiert und jetzt wird es halt irgendwie brisant aus irgendeinem Grund?
Nee, das ist ein gängiges Thema, was es schon häufiger gab. Wir beide kommen ja aus der Mode, ne? Und also inhaltlich meine ich jetzt. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir, ich glaube, Birkenstock war ein relativ bekannter Fall. Ich meine auch mal Adidas bei Amazon, also wo Fashion, und deswegen, du hast es eben angesprochen, dass es da auch um Luxusgüter geht, dass du natürlich als jemand, der zum Beispiel ein sehr luxuriöses Produkt verkauft, da will ich jetzt vielleicht Birkenstock und auch Pucki nicht drunter subsumieren, aber angenommen, keine Ahnung, Yves Saint Laurent, ja, du bist Händler und hast aber zu viel davon und denkst du, Mensch, das ist doch super, die verschleudere ich mal für einen halben Preis, weil da verdiene ich immer noch sehr viel Geld auf eBay. So, da sagt der Markenhersteller, das korrespondiert nicht ganz mit meiner Vertriebsstrategie oder mit meinem Markenimage. Das möchte ich nicht. Und der harte puristische Fall wäre zu sagen, na gut, du hast es an den Händler verkauft, der ist jetzt der rechtliche Eigentümer der Ware, der kann damit tun und lassen, was er will. Und nichtsdestotrotz würde wahrscheinlich jeder von uns einsehen, naja, du kannst keine Luxusprodukte auf eBay, no offense, auf eBay verkaufen oder auch auf Otto zum Beispiel nicht. Also Marken haben grundsätzlich natürlich ein Interesse daran, weil sie ja in Marke investieren und in ein Image investieren und auch in eine Produktqualität investieren, wie das zum Kunden kommen soll. Also ich glaube, das ist grundsätzlich nachvollziehbar. Gleichzeitig spricht allerdings das Gesetz irgendwie ein Stück weit dagegen. Deswegen gibt es sowas wie selektive Vertriebssysteme, für die es ja auch durchaus Regeln gibt, die auch rechtlich akzeptiert sind. Also dass ein Hersteller sagen kann, ich kann meine Händler, also es gibt einen Modus, nach dem ich meine Händler sozusagen verpflichten kann, gewisse Standards einzuhalten, Vertriebskanäle einzuhalten und so weiter. Das gibt es grundsätzlich schon. Ich glaube, warum es in dem Falle spannend ist, ist natürlich, weil es eine Marke ist, die man kennt, wo man jetzt auch nicht spontan gedacht hätte, also warum ist denn das überhaupt so? Und weil es jetzt auch mal eine Category ist, die jetzt nicht Fashion ist, wo man sagt, naja, da kann ich es irgendwie nachvollziehen. Aber du wirst ja auch feststellen, dass ein Apple, nicht alle Apple, es gibt ja jetzt nur immer Apple, gibt ja Gravis, so zertifizierte Händler, die dann gewisse Dinge machen können, andere dürfen es nicht. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen.
Okay, also soweit verstanden natürlich. Und dass da alle dran interessiert sind, dass jetzt eine Marke, die einen bestimmten Marken durch eine Marktdurchdringung hat und Bekanntheitsgrad und Qualitätsstandard, sei es jetzt in Mode oder sonst wo, Apple ist ein gutes Beispiel, dass es dann irgendwie konsistent auch rausgespielt werden muss hinten, egal durch wen, klar. Jetzt ist aber das ja nicht so, dass Pucki sagt, okay, ich lasse die Händler einfach jetzt raus in Zukunft und mache es selber, sondern weil man könnte einfach sagen, wir verkaufen es den Händlern nicht mehr. Wir machen nur noch Pucki und Pucki hat einen Online-Shop und Pucki hat einen Amazon-Shop. Und wir brauchen die Händler nicht mehr. Also es wäre ja sozusagen die radikalste Variante davon. Dann wäre klar, machen wir nicht mehr, wir lassen die Händler raus, wir machen D2C und D2C über Marktplatz, fertig. Ist aber nicht der Fall. Die sagen, nee, es gibt schon noch ein paar Händler, die es euch verkaufen, aber ihr habt bitte diese folgenden Auflagen. Und das ist das, wo ich dann auch sage, das verstehe ich da nicht ganz, weil, also wirklich jetzt so aus der Draufsicht, nicht aus der Inside-Sicht, zu sagen, also erstens, wenn es der Händler kauft und man hat bestimmte Richtlinien, ja, ich werde das im Ganzen verkaufen oder im Stück zum Montage und halte deine Regeln an, dann können die doch machen, was sie wollen, weil sie haben es ja gekauft. Pucki hat die Kohle schon. Am Ende gibt es ein gutes qualitatives Fahrrad und die Verpackung war vielleicht ein bisschen schrammelig, aber jeder sagt, na gut, dafür war es 10 Euro billiger. Also so ganz verstehe ich es nicht. Der Preiskäufer nimmt ja Dinge in Kauf, der auf den Preis schaut. Der würde jetzt vielleicht sagen, also die rote Pucki-Schleife im Laden ist mir wurscht, ob die drauf ist, die ich jetzt gerade erfunden habe.
Das stimmt. Also genau wie du gesagt hast, wenn es jetzt nur D2C wäre, dann könnten wir es irgendwie alle ein Stück weit nachvollziehen, weil es dann relativ klar und logisch ist. Ne? Ich glaube schon, dass wäre ich als Händler, wären mir zwei Sachen wichtig. Gerade wenn ich etwas verkaufe, was offensichtlich extrem hohen Sicherheitskriterien entsprechen muss, okay. Ne? Und was eine gewisse also das erfordert eine gewisse Darstellung. Also wie stelle ich Ware dar und wie kommt sie an den Händler und habe ich dann auch entsprechende Servicekriterien zum Beispiel. Das ist sozusagen das eine. Da ist natürlich das Preisthema und das Preisthema wird immer dann wichtig, wenn du also Mondpreise verlangen kannst. Ne? Wir hatten ja gerade Yves Saint Laurent. Ich glaube, uns allen klar, dass Luxustaschen und Luxusgüter jetzt nicht mit Cost Plus verkauft werden, sondern da steckt eine ganze Menge mehr an Marge hin, weil die eine Geschichte verkaufen und wesentlich mehr machen. So, das heißt, und wenn ich mir jetzt diese beiden Aspekte angucke, würde ich es aus dem Preisaspekt ehrlicherweise auch nicht verstehen. Ich habe ja in Antizipation dieses Themas ja mal das auf Amazon angeguckt und im eigenen Shop. Also die Artikel auf Amazon sind im Schnitt 10% günstiger, wenn man sich die Sachen anguckt von Dritthändlern. Auf der Pookie-Seite selber gibt es gerade eine 26% Osteraktion, wo ich sagen würde, also das scheint drin zu sein in der Marge. So, jetzt kann man natürlich argumentieren, naja, das ist aber jetzt nicht wahnsinnig viel und dass natürlich ein Händler was machen muss, verstehe ich auch. Und dass er, ne, also sozusagen Preis-Promotions sind ja der Motor des Handels. Ne? Wie willst du dich als Händler differenzieren, wenn du de facto überall das Gleiche machst? So, jetzt kannst du natürlich argumentieren, also beim Preisthema würde ich auch sagen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, das wäre für mich kein Kicker. Du kannst natürlich aber argumentieren, naja, wir haben hier Händler, die sich zum Beispiel, die haben gar keinen Content, die docken sich nur an Fremdcontent ran und verkaufen das dann. Oder die haben schlechten Content oder die bieten gar nicht den Service von uns, weil sie das im Stationärladen können. Ne? Die haben irgendwie, bei dir auf dem Dorf gibt's einen Fahrradhändler, der macht das vor Ort, der sagt aber online, ist mir egal, biete ich gar nicht an. Ne? Ja. Also wenn das Ding kaputt ist, gibt auch keine Partnerwerkstatt oder so. Ich kann dort also nichts machen. Das heißt, eigentlich hat dann der Kunde hinten raus in der Verwendung des Produktes, wenn er das über diesen Händler auf Amazon gekauft hat, eine schlechtere Experience. Und das ist ja eigentlich sozusagen die Krux mit Marktplätzen, dass du eine verhältnismäßig gut handelbare Handelsstruktur aufweichst. Ne? Früher gab es den Händler, wenn ich jetzt bei dir auf dem Land, im Grünen bleibe, ja, der hat seine Kundschaft aus der Region bezogen. Da gab es die Frage gar nicht, da gab es auch keine Vergleichbarkeit, ne? Weil schon der Fahrradhändler 3 Kilometer weiter hatte eine ganz andere Kundschaft und die hatten miteinander nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da konnte er tun lassen, was er wollte. Und selbst wenn du sagst, na, ich habe einen Online-Shop, dann waren das deine Kunden, du musstest die akquirieren, du hast dich um die Kunden gekümmert und Marktplatz ist ja ein bisschen wie so eine Ramschtheke. Ne? Da kann ja jeder verkaufen an irgendeinen Kunden, wo wir alle wissen, dass die sehr preisorientiert kaufen. Und damit verlierst du als Marke sehr, sehr wichtigen Einfluss in der Frage, wie wird deine Marke draußen wahrgenommen, wofür steht sie, hat sie ein Qualitätsversprechen. Ne? Also das kann ja auch sein, dass du als Stationärhändler, dir glaube ich, dass du dieses Qualitätsversprechen einlöst, weil ich weiß, du hast eine Werkstatt. Wenn du auf Amazon was verkaufst für 15 Euro günstiger, dann gibt's das nicht. Dann schickt dir einfach zurück oder sagt, das Produkt war doof. Oder wenn du sagst, naja, die Bilder, die du einstellst, sehen halt auch echt nicht gut aus. Und du hast auch vergessen, die richtigen Daten einzustellen. Deswegen glauben die Leute, dass das Produkt ganz anders ist, als es ist. Oder es wird versprochen, was nicht eingehalten wird. Oder du präsentierst uns wie Ramschware mit Garagenbildern. Das passt nicht zur Marke. Ne? Und wie wird eine Marke präsentiert, ist ja durchaus wichtig. Deswegen glaube ich, dass dort aus Sicht von Pookie Dinge erodiert sind, die wahrscheinlich jetzt gar nicht nur das Preisthema haben. Aber klar, wenn 8 oder 10 Händler den gleichen Artikel haben, versus dann nur noch 3 und alle 3 wissen, ich darf hier nur mitspielen, weil ich kein Preisdumping betreibe, dann züchte ich das natürlich ein Stück weit.
Naja, aber jetzt, das ist natürlich alles sehr schlau und richtig, was du sagst, aber das weiß man ja. Also es ist jetzt keine Überraschung, dass es so läuft. Dann muss ich mal wieder sagen, ja, wir wissen es nicht, wir sitzen nicht in den Gremien, wie du immer so schön sagst. Aber ich lehne mich jetzt mal hier kurz aus meinem Fenster und sage, das ist doch dann ein kann doch nur ein Fehler von Pookie sein, wenn man sagt, man baut eigentlich ein Händlernetz auf, man entscheidet sich bewusst für ein Marktplatzgeschäft, das man ja auch nicht machen muss, wie Beispiel Birkenstock das jahrelang gemacht hat, weil du die vorhin schon erwähnt hast. Die haben es nicht gemacht. Vielleicht auch aus den Gründen, vielleicht auch aus anderen. Aber ich entscheide mich dafür, sage, ich will die Reichweite, ich will Amazon und ich will vielleicht auch nach Belgien und ich will Pookie Kroatien sehen, weil ich das dann machen kann über den Marktplatz. Und eBay sowieso auch super, erreiche ich nochmal andere Kundensegmente und so weiter. Also ich mache das. Ich mache es aber nicht alles selber, weil ich es als Marke vielleicht gar nicht stemmen kann. Ich habe meine Händler, die ihre, keine Ahnung, Aggregatoren, herzlich willkommen zurück im Aggregatorengeschäft, Marcel, ja, die das dann für dich erledigen. So, ist eine bewusste Entscheidung. Und dann entgleitet mir das vielleicht, weil ich vielleicht sage, ja, ich brauche noch mehr. Also Hypothese 1. Mhm. Oder weil ich einfach nicht gut genug Bescheid weiß am Anfang schon und auf die falschen Pferdehändler setze, die dann sagen, ja, boah, jetzt haben wir den Pucki da, jetzt lassen wir unsere Rabattbots hier drüber laufen. Ich mache das, wie gesagt, ich weiß das nicht, aber man kann doch einfach Nein sagen und dann hat man das Thema nicht. Aber man ist natürlich der Verlockung auch nicht auf den Leim gegangen, ich will es gar nicht so negativieren, sondern nachgegangen zu sagen, ey, wir haben hier riesen Reichweite, stellt euch vor, Pucki in Spitzbergen, ja? Und dann machen wir das jetzt.
Ja, du hast natürlich die Reichweite. Die Frage ist, was weißt du vorher schon? Ne? Also man muss ja dazu sagen, dass es, bleiben wir beim Thema Preis. Es ist ja klar, dass eine Marke einem Händler nicht den Preis diktieren darf, mit dem der Händler diese Ware verkauft.
So, ne? Punkt 1. Steht fest, ist auch wahrscheinlich Kartellrecht, wie auch immer, oder überhaupt Recht. Ja?
Genau. Das ist völlig klar. Das ist sozusagen das allererste, was man in der Welt mitbekommt, dass es solche Gespräche nicht geben darf. Es ist natürlich völlig absurd zu glauben, dass das nicht stattfindet. Ja, also wir haben ja auch mal Ware eingekauft, ne? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Gespräche ich eigentlich beginnen wollte mit dem Satz, sie wissen schon, dass dieses Gespräch ja gar nicht stattfinden darf. Ja. Jetzt gibt's aber das, was ich eingangs des Gesprächs mit der normativen Kraft des Faktischen beschrieben habe. Du kannst natürlich als Marke sagen, lieber Händler, ich verbiete dir zum Beispiel den Vertrieb auf Marktplätzen. Dann sagt der Händler, das darfst du gar nicht machen. Ja. Ne, den 5 Händlern erlaubst du mir das und mir nicht. Das ist gegen das Kartellrecht. Ich komme mit dem Anwalt um die Ecke und dann musst du das machen. Dann sagt er, ja, kannst du machen. Dann, ne, so, und dann ist die nächste Orderphase und dann hebt keiner mehr den Hörer ab. Ne, also du hast ja als Marke keinen Kontrahierungszwang zum Händler. Du musst dem ja nichts verkaufen. Du kannst auch sagen, ja doch, aber wir haben jetzt unsere Händler ein bisschen anders strukturiert und alle Händler, die und die Kriterien erfüllen, die haben ein Zahlungsziel von 0 Tagen. Also die müssen quasi, oder die dürfen nur Vorkasse machen. Dann sind die schon raus. Also das heißt, es gibt ja unheimlich viele Wege, als Hersteller einem Händler zu sagen, ich tue das nicht und mache das nicht. Und ich glaube, dass wenn du, das sozusagen wahrscheinlich viele Marken gesagt haben, naja, ist doch klar, wenn ich im Händlernetzwerk unterwegs bin, dann kennen ja alle die Spielregeln, auch die nicht genannten. Die Spielregeln lauten in der Regel, wenn du mit deinem Hersteller eine langfristige Handelsbeziehung aufbauen möchtest, dann fängst du nicht an, am Preis rumzuspielen. Das Punkt, also und zwar nicht, und ne, also verkaufst es gleich für 20% weniger. Und ich hatte ja auch sehr viele Gespräche mit Herstellern, wo wir genau über dieses Thema, die ihr Dilemma geschildert haben mit, wir brauchen diese Händler, weil die kaufen ja nicht nur für Marktplätze ein. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt Pucki hat 40 Händler und das sind alles nur Marktplatzhändler, sondern das sind normale Fahrradhändler, stationäre Händler, die dann auch sagen, weißt du was, ich kaufe 10% über den Durst ein, von dem ich gar nicht weiß, ob ich die abverkauft bekomme, aber ich stelle sie noch bei Amazon rein, da habe ich einen Kanal für alle Fälle, da werde ich auch Reste los. Ne? Darf ich auch nicht vergessen, also es gibt ja unheimlich viele Handelsregeln und Handelsabsprachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Hersteller an einen Händler verkaufe, dann ist ja der übliche Fall, wenn wir bei den Fahrrädern, also ich kaufe 100 Fahrräder, dann Deal, wir sprechen uns nächstes Jahr wieder, vorher, ne, wenn die nächste Charge kommt. In der Regel ist ja aber so, dass du sagst, naja, kauf mal 120, aber du darfst bis zu 40 zurückgeben. Oder wir reden mal in der Saison und dann stellen wir fest, dass das Fahrrad Winkler auf dem Dorf das Fahrrad nicht so gut verkauft, aber Fahrrad Schmidt, 10 Dörfer weiter, verkauft das wie Hulle. Also tauschen wir das doch mal, ne? Kannst mir zurückgeben und wir geben es da weiter. Also du hast ja dieses bekannte In-Season-Management. Und so funktioniert das ja im Normalfall. Und wenn du es aber feststellst, naja, auf einmal kaufen alle viel mehr, verschleudern es aber auf Marktplätzen, dann ist das zwar noch für 100 Fahrräder okay, aber wenn das jetzt alle machen, dann bist du als Hersteller in dem Dilemma, du freust dich über den initialen Auftrag, ne, das lastet deine Produktionskapazitäten aus, du kannst mehr verkaufen, bezahlst das hinten raus, aber mit einem absoluten Preisdilemma. Wenn du den Händler aber jetzt nicht mehr belieferst oder auslistest, weil du sagst, du darfst das nicht mehr machen, dann verlierst du ja auch alle anderen Umsätze. Und das ist so ein bisschen dieses, ja, wo auch ein Hersteller sagt, ich finde das total doof, was die machen, aber wenn ich dem das jetzt verbiete, dann habe ich an anderer Seite ein Problem. Ne? Also so, keine Ahnung, wenn du jetzt mal sagst, du fühlst dich von irgendeinem Präsidenten erpresst, spielst das Spiel aber mit, weil du an anderer Stelle was von ihm willst. So, also einfach
sowas gibt's, aber sowas gibt es ja im echten Leben.
Sowas gibt es nicht im echten Leben, aber nur, dass man ungefähr mal so ein Bild hätte. Hm. Und das ist so diese Droge des Handels. Ne? Also der Handel sorgt dafür, dass ich eine Produktion finanziert bekomme, dass ich im Zweifel auch Feedback bekomme, welche Fahrräder gut funktionieren. Und im Umkehrschluss müsste ich zulassen, dass die auf Marktplätzen gut verkaufen. Aber klar, wenn du zum Beispiel am Markt bist, Fahrräder gehen runter. Wir hatten das nach Corona. Ne? Wir hatten in Corona eine riesen Nachfrage, die kaum bedient werden konnte. Kaum konnte sie bedient werden, war die Nachfrage nicht mehr da. Also saßen unheimlich viel auf unheimlich viel Ware mit dem Ergebnis, alle Preise sacken runter. War für den Hersteller so semi-schön. Und diesen Effekt, den glaube ich...
Aber die haben ja ihre Bikes alle auf so Ständer gestellt und haben sie Peloton genannt. Also es hat mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert.
Das hat funktioniert. Ich hatte auch...
Kurz. Ja. Na, jetzt pass auf. Also das ist hochinteressant. Also das ist ja fast schon eine handelsphilosophische Frage, die wir hier aufmachen. Businessmodell plus X, ja. Also ja. Da geht es dann auch um Vertrauen in den Handel und in die Händler und nicht nur eben um den reinen Preis und Voraussicht in den Markt, die schwerer ist denn je zuvor, das wissen wir auch. Und da neigt man dann vielleicht auch dazu, Entscheidungen zu treffen oder Straßen zu befahren mit seinem Pookie-Fahrer, den man vielleicht vorher nicht befahren hat. Ja? Ja. Weniger Neues auszubringen, aber Dinge anders zu machen. Was mich jetzt zum Ende hin, weil wir wollten ja kurz bleiben, so ein bisschen interessiert, ist deine Einschätzung, ob es da einen Sieger gibt in dem Spiel. Also ich meine jetzt gar nicht den, der am Schluss die Scheine zählt, sondern gibt es da sozusagen eine moralische Ebene, wo jemand sagt, wenn man das so machen würde, ist es richtig, aus neutraler Sicht. Pookie hat recht, schränkt die Händler ein. Pookie hat nicht recht, freie Handel für alle Händler. Ey, Marktplätze, ihr seid die Stillen, ihr lehnt euch zurück, ihr seid die Gewinner. Oder am Ende sogar der Kunde, weil eben diese qualitätsmindernden Faktoren, die durch weiterführen den Handel auftauchen könnten, minimiert werden. Wen könntest du da sehen?
Also ich würde andersrum anfangen und sagen, eigentlich in diesem Spiel verlieren alle.
Okay, das habe ich fast befürchtet.
Ja, also beziehungsweise, darf man nicht vergessen, es gibt unheimlich viele Szenarien und ich kann jetzt natürlich ein düsteres Szenario malen, damit fange ich an und vielleicht finde ich ja noch eine höhere Note, um aufzuhören. Aber wenn ich jetzt mal bei sowas wie Sicherheitselementen bleibe wie Fahrräder, ne, da ist eine Marke, die ist darauf angewiesen, dass Sicherheit und der Preis steht ja auch für ein Stück weit Sicherheit für eine Marke. Die haben ja Markenaufbau betrieben, das kostet ja in der Regel Geld. Und jetzt haben sie so ein Händlernetzwerk, was sie agieren, weil sie rechtlich keine Wahl hätten oder haben. Und der Preis erodiert. Und wir alle wissen, dass Marktplätze sozusagen direkt durch die Art und Weise, wie sie Provisionen erheben, wie sie ihre Retail Media bepreisen, wie sie ihre Logistikdienstleistungen bepreisen, plus die Konkurrenz durch Händler dafür sorgen, dass die Marge des Herstellers auf das absolute Minimum sinkt, was er überhaupt noch bereit ist zu akzeptieren. Ne? Oder was auch der Handel bereit ist, dann zu bezahlen. Ne? Wenn der Handel auch weiß, ihr habt nur noch 3% Marge, dann verlangt er demnächst von Pookie andere Einkaufspreise. Das heißt, die Marge, die verteilt wird, geht ja weg, weil wir immer preissenkende oder Endkundenpreissenkende Effekte sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, da profitiert doch der Kunde von, der zahlt ja deutlich weniger. Ja, in der ersten Runde dieses Effekts natürlich, er zahlt weniger. Was aber ja nur bedeutet, dass die Marken, die auch sozusagen investieren in Produktion, Sicherheit, Forschung, denen fehlt dieses Geld. Ne? Wir wissen aus der VWL, ich werde immer kurzfristig zu null Grenzkosten, also quasi zu null DB1, DB2 produzieren wollen, damit ich zumindest mal ein bisschen Fixkostendeckung habe. Aber am Ende vom Tag würde ich das nicht tun. Dann würde ich eher meine Fixkosten abbauen, würde dann nicht mehr forschen und entwickeln. Das heißt, die Produkte werden nicht besser. Was passiert? Es kommen sozusagen Produkte auf den Markt und wir schützen unsere Märkte offensichtlich nicht, die diese Versprechen gar nicht mehr haben und noch günstiger sein können. Das heißt, ob der Konsument am Ende wirklich davon was hat. Wir alle wissen, ne, wer günstig kauft, kauft zweimal. Also ob das wirklich einen Effekt hat, würde ich mal dahingestellt lassen. So, was macht das für die Kaufstädte? Also die Händler haben dann das Problem, die können es sich nicht mehr leisten. Die Handelsmarge ist zu gering. Der Hersteller kann es dann noch selber machen. Der verliert auch an Marge. Der kann hinterher sich die Produktion nicht mehr leisten. Wir haben dann eher einen deutlichen Trend zu günstigen Produkten. Das sehen wir jetzt schon im Markt. Ne? Temu, Shein, Joybuy kommt. Die Preise gehen nicht hoch, gehen alle runter, kann man argumentieren, okay, das ist ja die sogenannte Produzentenrente, die dann sinkt, macht ja nichts, Hauptsache der Konsument ist günstiger dran, das ist in the long run meines Erachtens aber auch schädlich, weil du einfach die Qualität nicht mehr hast, du hast nicht mehr die Ingenieurskunst hinter der Produktion und die Kaufstätte leidet, weil das, was dort stattfindet, ja abperlt auf Kaufstätte, auf die Kaufstätte. Also Amazon wird ja auch inzwischen wahrgenommen als da, wo die ganzen China-Händler sitzen. Und das kann auch nicht in Amazons Interesse sein, wenn sie eben zum Beispiel gewisse Markenprodukte nicht mehr bekommen, weil auch die Marken sagen, ich setze mich dem gar nicht aus. Also ich entsage dieser kurzfristigen Droge zugunsten einer langfristigen, gesunden Entwicklung. So, und dann hast du eigentlich alle verloren. Und das ist sozusagen das, was zumindest mal ein Durchlauf wäre. Der positive Durchlauf ist zumindest meines Erachtens für den Hersteller, weil er tendenziell eher in der Lage ist, wir müssen aufhören, ne? Weil er tendenziell eher in der Lage ist, diese Produzentenrente von ihm noch einigermaßen hochzuhalten. Aber dafür muss er die Vertriebswege kontrollieren und das schafft er nicht mit vielen Händlern. Ein Händler hat ein Problem, weil da ist die Daseinsberechtigung eigentlich nur noch Vorfinanzierung und nichts anderes mehr.
Wow. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Also in erster Linie von dir, Marcel. Man sieht, du hast das schon mal gemacht, ein oder zweimal, also auch aktiv.
Ja, das Thema begleitet mich natürlich ein Stück weit über die Jahre, ne? Aber kann auch alles falsch sein, aber das ist mal sozusagen ein Gedankengang,
nein, sagt, okay,
also, so kann's funktionieren.
Wir haben ja gesagt, falsch und richtig ist ja gar nicht der Punkt, aber die Bandbreite dessen, ich glaube, da muss man sich auch die Zeit nehmen, das mal aufzumachen, diesen Schnürsenkel, weil da steckt echt viel drin wirklich zum Thema Handelsphilosophie, bleibe ich jetzt mal bei dem Begriff.
Das ist viel Spieltheorie.
Und wir haben es geschafft, in gerade ungefähr 30 Minuten, wir haben Erhard drin, wir haben Jelinek drin mit der normativen Kraft des Faktischen, wir haben den alten Messi drin, wir haben philosophische Betrachtungen drin, wir haben Pucki drin, sogar den Pucki, den keiner kennt mehr, den finnischen Fußballspieler. Ja. Mehr geht eigentlich nicht. Deswegen bleibt mir am Ende nur kurz zu sagen, Pucki ist eine der wenigen Marken, die wir beim ECD am 12. Mai nicht auf der Bühne haben. Ansonsten Was? Ist auf www.ecd-gate.com die Agenda der Expert Stage, auf der Marcel und ich in live zu erleben werden sein und 8 Panels moderieren werden, meine Damen und Herren. Das wird richtig anstrengend. Aber die Agenda ist online und die Namen, die da drauf stehen, ich danke dir, Marcel, für den Kommentar, den du bei LinkedIn neulich abgegeben hast und gesagt hast, das ist das erste Mal im ECD, wo du empfiehlst, eine Autogrammkarte mitzubringen oder ein Autogrammbuch. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich komme zur Not auch auf ein Pucki-Fahrrad von meiner Mittlerin. Das mache ich. Nur um dabei zu sein.
Bühne, ja. Also ich habe auch Autogrammkarten von mir dabei übrigens. Ne? Also man kann.
Ich habe auch welche von dir dabei.
Ach, sehr gut. Ja.
Wir machen ein kleines 3x. Feuerchen auf der Bühne. Nee, insofern kann ich nur allen raten, sich das mal anzuschauen, weil die Agenda wird richtig gut. Es gibt noch ein paar Tickets und wir freuen uns und wir kommen so bald wie möglich wieder, weil das mit diesem Thema wie so einem, das hat richtig Spaß gemacht, finde ich.
Absolut, da kann man ein bisschen in die Tiefe gehen. Das ist gut. In
das
den
ist
Graben
gut.
fahren sozusagen.
Ja, aber nicht mit dem Pucki, weil ihr könnt es nicht reparieren lassen, wenn ihr es beim Händler gekauft habt, wie wir unter Umständen gerade gelernt haben. Also schön digital bleiben, sicher fahren, ne? Vor allem die Pucki-Kinder. Und dann bis bald. Tschö.
Ciao, ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.